Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten. Wir haben heute wieder verschiedene Themen aus Politik, Wirtschaft und Sport für Sie zusammengestellt. Ich übernehme die politischen Entwicklungen, während meine Kollegin sich um die Wirtschaftsmeldungen und den Sport kümmert.
Genau, und wir beginnen heute mit einem ziemlich bemerkenswerten politischen Ereignis aus Nepal. Erzähl mal, was dort passiert ist.
Also, in Nepal zeichnet sich bei der Parlamentswahl ein echter Erdrutschsieg für eine relativ junge Partei ab. Die RSP, die Rashtriya Swatantra Party, hat nach den amtlichen Teilergebnissen bereits 114 von 165 Direktmandaten im Unterhaus gewonnen. In 13 weiteren Wahlkreisen liegt sie vorn.
Das ist ja wirklich beeindruckend. Wer steht denn hinter dieser Partei?
Der Spitzenkandidat ist Balendra Shah, 35 Jahre alt, ein ehemaliger Rapper, der sich in Nepals Hip-Hop-Szene einen Namen gemacht hatte. Er war auch schon mal Bürgermeister von Kathmandu, allerdings als unabhängiger Kandidat. Anfang dieses Jahres trat er zurück und schloss sich dann der RSP an.
Ein Rapper als möglicher Premierminister, das zeigt ja, wie sehr sich die politische Landschaft dort verändert.
Absolut. Diese Wahl war ja auch die erste nach den tödlichen Unruhen vor 6 Monaten. Damals gingen Zehntausende, vor allem junge Menschen der Generation Z, auf die Straße. Sie protestierten gegen weit verbreitete Korruption und Vetternwirtschaft. Bei diesen Unruhen kamen mehr als 70 Menschen ums Leben.
Das erklärt dann auch, warum besonders junge Menschen ihre Hoffnung auf Reformen und einen politischen Neuanfang mit Shah verbinden.
Genau. Und das ist nicht das einzige Thema, das uns heute beschäftigt. Ein ganz anderes, aber ebenso wichtiges Thema sind die Frauenrechte weltweit. Diese Woche beginnt in New York die 70. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission.
Das ist ja ein Jubiläumstermin. Was steht denn da auf der Agenda?
Also, es geht um die Beseitigung diskriminierender Gesetze und die Förderung gerechter Rechtssysteme. Aber der Anlass ist durchaus ernst. Judith Rahner vom Deutschen Frauenrat berichtet von einer UN-Frauenkonferenz im Oktober, wobei 99 Reden von Politikerinnen und Aktivistinnen, jede dritte oder vierte von Rückschritten sprach.
Rückschritte? Das klingt beunruhigend.
Ja, UN-Generalsekretär Antonio Guterres schreibt von einem stetig ansteigenden Autoritarismus, der Standards wieder abbaut, von fairer Arbeit bis zu reproduktiven Rechten. Und das betrifft nicht nur Länder wie Afghanistan unter den Taliban, sondern auch die USA, wo Donald Trump alle Programme streichen ließ, die er als Auswuchs der Gender-Ideologie sieht.
Gibt es denn auch Auswirkungen hier in Deutschland?
Rana sagt, der weltweite Backlash sei gerade erst dabei, auf Deutschland überzuschwappen. Gleichstellung werde von scheinbar Wichtigerem verdrängt, vom Krieg, der Wirtschaftsflaute. Sie spricht von einer Gleichgültigkeit gegenüber Gleichstellungsthemen. Auch der Frauenanteil im Bundestag ist bei der letzten Wahl auf 32,4% gesunken.
Was sagt denn die Bundesfrauenministerin dazu?
Karin Prien sieht Deutschland international zwar gut positioniert, aber der Gender Pay Gap sinke zu langsam. Frauen seien in Führungspositionen weiterhin unterrepräsentiert. Sie fordert mehr Tempo bei der Gleichstellung.
Bleiben wir noch kurz bei der Politik. Es gab ja auch Entwicklungen beim Familiennachzug für Geflüchtete.
Richtig. Die Bundesregierung hat Zahlen zur Aussetzung des Familiennachzugs zu Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus vorgelegt. Von Anfang August bis Ende Dezember wurden nur 150 Visa zur Familienzusammenführung ausgestellt. Und das nur in sogenannten Härtefällen.
Das ist eine sehr kleine Zahl verglichen mit dem früheren Kontingent.
Genau. Vor dem Stopp galt ein Kontingent von 1000 Visa pro Monat. Betroffen sind Menschen mit subsidiärem Schutz, eine Kategorie, in die viele Menschen aus Syrien fallen. Die Bundesregierung begründet das mit der Entlastung bei Aufnahme und Integration.
Wie läuft denn das Härtefallverfahren ab?
Das ist ziemlich aufwendig. Härtefälle werden bei der Internationalen Organisation für Migration angezeigt. Die prüft dann den Sachverhalt. Anschließend geht das Dossier ans Auswärtige Amt. Der linke Abgeordnete Jan Köstering bezeichnet das aktuelle Vorgehen als unmenschlich.
Gut, dann wechseln wir mal zum Wirtschaftsteil. Da haben wir heute eine interessante Entwicklung aus Kolumbien.
Was passiert denn dort wirtschaftspolitisch?
Eigentlich ist das eher eine politische Geschichte, die aber wirtschaftliche Auswirkungen haben könnte. Kolumbien wählt heute ein neues Parlament und das gilt als wichtiger Test vor der Präsidentenwahl im Mai.
Ach so, dann ist das ja durchaus relevant für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes.
Absolut. Rund 41 Millionen Bürger sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Es geht um 103 Mandate im Senat und 183 Sitze im Repräsentantenhaus. Das linke Regierungsbündnis Pacto Histórico von Präsident Gustavo Petro wird in Umfragen als stärkste Kraft gesehen, kam aber bei der letzten Wahl nicht auf eine eigene Mehrheit.
Und welche Reformen stehen denn auf dem Spiel?
Petros Regierung hatte ambitionierte Reformen angekündigt, etwa im Gesundheits-, Arbeits- und Rentensystem. Mehrere dieser Vorhaben sind jedoch im Kongress auf Widerstand gestoßen oder ins Stocken geraten. Analysten erwarten erneut ein stark zersplittertes Parlament ohne klare Mehrheiten.
Das macht Reformen natürlich schwierig.
Genau. Und das findet vor dem Hintergrund einer angespannten Sicherheitslage, wachsender Kriminalität und wirtschaftlicher Herausforderungen statt. Es gab sogar einen Anschlag auf einen konservativen Senator im Juni vergangenen Jahres. Miguel Uribe Turbay wurde bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen und erlag später seinen Verletzungen.
Das zeigt ja, wie aufgeheizt die Stimmung dort ist.
Absolut. Und außenpolitisch könnte sich auch einiges ändern. Petro hatte einen eigenständigeren Kurs eingeschlagen, was zeitweise zu Spannungen mit den Vereinigten Staaten führte. Mit Donald Trump kam es wiederholt zu Meinungsverschiedenheiten über Migration oder Drogenpolitik.
Wie war denn das Verhältnis zuletzt?
Nach einem Treffen im Weißen Haus schlugen beide Politiker wieder versöhnlichere Töne an. Aber die Parlamentswahl könnte durchaus Hinweise darauf geben, wie Kolumbien künftig außenpolitisch agieren wird. Die Präsidentenwahl findet dann am 31. Mai statt.
Dann kommen wir zum Sport. Da gab es ja den Auftakt zur neuen Formel-1-Saison.
Ja, und was für ein Auftakt das war. George Russell von Mercedes hat in Melbourne gewonnen und damit die Hoffnungen der Silberpfeule auf eine Rückkehr zu alter Stärke beflügelt. Es war ein kraftvolles Zeichen nach 4 sehr schwierigen Jahren für Mercedes.
Wie lief denn das Rennen ab?
Russell wehrte sogar einen Raketenstart von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ab. Kimi Antonelli machte mit seinem 2. Rang den 61. Doppelerfolg von Mercedes perfekt. Leclerc wurde 3. mit 15,5 Sekunden Rückstand, Lewis Hamilton 4.
Und was war mit dem Weltmeister?
Lando Norris wurde nur 5. Ihm fehlten schon 51,7 Sekunden auf Russell. Max Verstappen hatte nach Startplatz 20 einen schweren Stand, arbeitete sich aber immerhin noch auf Rang 6 vor. Er war ziemlich bedient und kaschierte seinen Ärger über die neue Autogeneration mit sarkastischen Aussagen.
Das klingt, als wäre er nicht so begeistert von den neuen Regeln.
Überhaupt nicht. Die Formel 1 hat ja die größte Regelrevolution ihrer Geschichte ausgerufen. Fast 50% der Leistungen kommen jetzt von einer Batterie. Die Fahrer müssen permanent Energie managen. Verstappen zieht die Vollgasfahrt dem Rasen mit Kalkül einfach vor.
Gab es denn auch deutsche Beteiligung?
Ja, aber die war leider enttäuschend. Nico Hülkenberg musste bei Audis Premiere als Werksteam ein Aus noch vor dem Start verkraften. Technische Probleme zwangen den Rheinländer in die Garage. Immerhin schaffte es der Brasilianer Gabriel Bortoleto als 9. gleich in die Punkte.
Ansonsten war es aber ein spannendes Rennen?
Auf jeden Fall. Die Fans bekamen eine spektakuläre Ouvertüre mit vielen Überholmanövern und 5 Ausfällen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff meinte, jeder, der gesagt hat, es hat zu wenig Show, wurde am Anfang eines Besseren belehrt. Russell schwärmte, ich mag dieses Auto, ich mag diesen Motor.
Das macht Hoffnung auf eine spannende Saison.
Absolut. Und es gab noch weitere Sportereignisse. Bei den Paralympischen Spielen in Italien hat Biathlet Marco Meyer Bronze im Sprint gewonnen, dank fehlerfreiem Schießens und mit nur 0,2 Sekunden Vorsprung. Es ist seine 3. paralympische Medaille nach seinem Doppelsilber in Peking.
Das sind ja tolle Nachrichten aus dem Parasport.
Genau. Und auch beim Biathlon-Weltcup gab es erfreuliche deutsche Ergebnisse. Marlene Fichtner lief in Kontiolahti auf einen starken 4. Platz im Massenstart, 2 Tage nach Rang 5 im Einzel. Die 22-Jährige sorgt gerade für Achtungszeichen in der Biathlon-Szene.
Das waren die wichtigsten Meldungen des Tages. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis bald.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.